Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Eva Krämer, ich bin Redakteurin beim Deutschen Bundeswehrverband und ich sitze hier mit gleich drei Gästen heute. Einmal mit Bernd Kaufmann, Vorsitzender Zivile Beschäftigte im Bundesvorstand. Bernd, worum geht's heute?
Ja, hallo Eva, hallo in die Runde. Der Fachbereich Zivile Beschäftigte hat auch das Thema künstliche Intelligenz auf dem Schirm. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, künstliche Intelligenz in der Wehrverwaltung zwischen Innovation, Verantwortung und Zukunft. Da bin ich nicht der Player und der Größte im Raume, sondern ich habe mir zwei Gäste eingeladen für unseren Fachbereich. Einmal die Melanie Haschberger, die auch meine Vertreterin ist in der AG, bei uns bei den Zivilen. Melanie, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und den Oberstleutnant Brennenstuhl. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, aus dem Ministerium heraus hier an diesem Podcast teilzunehmen.
Ja, danke für die Einladung.
Gut, Melanie, dann you have it.
Ja, dann würde ich noch mal so kurz für alle noch mal einsteigen. Künstliche Intelligenz ist ja längst keine Zukunftsmusik mehr. Ob in der Wirtschaft, öffentlichen Verwaltung oder privater Alltag, KI verändert bereits heute die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, Entscheidungen vorbereiten und zusammenarbeiten. Und auch die Bundeswehr und die Wehrverwaltung beschäftigen sich intensiv mit den Möglichkeiten dieser Technologie. Aber es stellen sich so ein paar Fragen. Was kann KI tatsächlich leisten? Wo liegen ihre Grenzen? Welche Auswirkungen hat sie auf die Beschäftigten? Und wie können wir die Chancen nutzen, ohne Sicherheit, Verantwortung und ethische Grundsätze aus den Augen zu verlieren? Und darüber möchte ich heute mit unserem Gast, Oberstleutnant IG Tobias Brennenstuhl, sprechen. Herr Oberstleutnant, was machen Sie jetzt genau als Referent? Erklären Sie uns einfach mal Ihren Job, weil Sie können das, glaube ich, am besten.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Tobias Brennenstuhl. Ich bin im BMVG, sitze dort in der Abteilung Innovation und Cyber im Referat IC37. IC37 ist das Referat, was das Cluster Analytics and Simulation beinhaltet. Die Digitalisierungsplattform, seit 2019 bekannt, brauche ich, denke ich, nicht erklären, aber das Cluster Analytics and Simulation verantwortet halt das Thema Künstliche Intelligenz. Und ich als Referent in diesem Cluster, wir sind zu zweit derzeit noch, bin verantwortlich für querschnittliche Simulationen, also alles, was so mit virtueller taktischer Ausbildung zu tun hat und konstruktiver Simulation, aber auch für das Thema Künstliche Intelligenz, womit wir uns dann jetzt insgesamt seit 4 Jahren, also schon deutlich bevor ChatGPT mit Version 3.5 öffentlich gegangen ist, beschäftigen.
Ich kriege ja gerade jetzt auch in meiner Funktion als stellvertretende Personalratsvorsitzende ganz viele Fragen, kommt jetzt von den militärischen, also von den Soldaten und aber auch von den zivilen Mitarbeitenden. Und viele sagen, ja, was ist denn diese KI überhaupt? Ich weiß, ja, ChatGPT, Google, Gemini, die können jetzt schon einiges. Aber könnten Sie vielleicht so versuchen, in einem Satz oder ein paar kurzen Sätzen zu erklären, was ist KI eigentlich und was ist sie vor allen Dingen auch nicht?
Die erste Frage ist recht einfach. Was ist Künstliche Intelligenz? Man kann sagen, Künstliche Intelligenz ist die Möglichkeit oder die Funktion, dass man versucht, dass eine Maschine menschliches Denken imitiert und man versucht, in sogenannten neuronalen Netzen Wissen zu speichern und dann eine gewisse Logik, die der Mensch im Rahmen Kreativität und so an den Tag legt, dann durch eine Maschine durchführen zu lassen. Was ist Künstliche Intelligenz nicht? Ich sage immer, Künstliche Intelligenz ist kein Allheilmittel. Was ich einer Künstlichen Intelligenz nicht beigebracht habe, wird eine Künstliche Intelligenz nicht können.
Also zusammenfassend, ich kann ihr einiges beibringen, wenn aber der Anwender, also ich in Anführungsstrichen, nicht in der Lage bin, meiner KI das beizubringen, was ich am Ende als Resultat haben möchte, dann bringt mir auch die beste KI nichts, weil ich als Nutzer dann auch nicht diese Antworten kriege, die ich dann am Ende gespiegelt haben.
Das könnte man so ein bisschen wie im Sport sehen, wenn ich jahrelang einen Volleyballer für das Thema Volleyball trainiere und werfe ihn ins Wasser und sage, du musst jetzt 200 Meter Freistil schwimmen, um Franziska von Almsick zu schlagen, dann wird das nichts werden, weil halt für einen anderen Zweck trainiert. Er wird sicherlich hinbekommen zu schwimmen, aber nicht der Beste sein.
Und wenn wir jetzt mal direkt auf die Wehrverwaltung blicken, das ist ja unser Hauptthema heute, wo begegnet uns KI denn heute bereits ganz konkret und welche Anwendungen nutzen wir denn jetzt schon bei der Bundeswehr im Arbeitsalltag?
Derzeit nutzen wir in der Bundeswehr im Arbeitsalltag die KI an weniger Stellen, als ich das gern schon hätte. So viel vorweg gesagt. Aber nichtsdestotrotz, im Ministerium haben wir es geschafft, seit letzten 1.9. die sogenannte KI-Suite einzusetzen. Die KI-Suite ist ein Chatbot, wie wir es von ChatGPT kennen, nur sicherer. Wir haben in unserem Haus ein eigenes Grafikkartencluster stehen, also quasi einen Server, der bei uns im Keller steht, der keinerlei Kontakt zur Außenwelt hat. Dort nutzen wir KI-Modelle, um eine gewisse Schreibassistenz, Übersetzungsmöglichkeiten und so für die Mitarbeiter anzubieten. Unter anderem können wir derzeit auch lokal Bilder generieren. Wenn also jetzt Mitarbeiter lange Mailverläufe bekommen, dann können sie die dort reinkopieren und können sich die von der KI entsprechend aufbereiten lassen. Ansonsten gibt es in der Bundeswehr die Vision, also meine Vision, dass wir sagen, wir wollen mit einer zentralen Unternehmenssuche, SearchGPT, bis Ende des Jahres eine initiale Befähigung für eine zentrale Unternehmenssuche mit KI-Befähigung bereitstellen. Nichtsdestotrotz kommt der ein oder andere Zuhörer vielleicht Moogle, erreichbar unter moogle.svc, wo seit 2016 bereits eine Suche mit einem neuronalen Netz im Hintergrund verfügbar ist. Das neuronale Netz damals noch sehr, sehr klein, weil es noch ohne Grafikkarten trainiert wurde, aber nichtsdestotrotz ist die Technik, die wir heute nutzen, damals in den Kinderschuhen steckend dort schon eingeflossen.
Es gibt ja manche, die dann behaupten, naja, ist ja eigentlich auch nichts anderes wie so eine Datenbank. Was ist denn dann der Unterschied, um das mal nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen? Hier habe ich eine Datenbank, jetzt für diejenigen, die jetzt nicht IT-mäßig das entsprechende Wissen oder die Ausbildung haben. Was ist nochmal der Unterschied dann zwischen einer Datenbank, in der ich in der Verwaltung zugreifen kann, zu einer Unterstützung durch KI?
Genau. Die Suche an sich funktioniert anders. Im herkömmlichen System, wie zum Beispiel Datenbanken, suchen wir in der Regel syntaktisch. Das heißt, wir suchen nach konkreten Zeichenfolgen. Hat sich beim Erstellen dieser Zeichenfolge jemand vertippt, dann finden Sie das in der Regel nie wieder. Das ist einfach weg. Mit künstlicher Intelligenz können Sie semantisch suchen, weil die KI versucht zu verstehen, was Sie wollen, und Rechtschreibfehler oder Buchstaben, die verdreht sind, sind für eine KI kein Hindernis. Das ist ähnlich wie, wenn Sie ein Wort lesen und da ist ein Rechtschreibfehler drin, dann können Sie das Wort ja auch erkennen und das kann die KI halt auch recht gut. Und so können wir im Zusammenhang erkennen, was meinen die Leute konkret. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein fiktives Beispiel nehmen, da ruft ein besorgter Bürger an und beschwert sich über Tornados über Deutschland. Na, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. A, er findet das total doof, dass draußen gerade ein Gewitter tobt und da gerade ein Wirbelsturm drüber zieht. Oder B, er beschwert sich gerade darüber, dass ein Flugzeug im Tiefflug über den Truppenübungsplatz geflogen ist. Und da ist es halt wichtig für die KI zu verstehen, worum geht es gerade. Geht es gerade um das Flugzeug oder geht es um den Wirbelsturm? Klassisches anderes Beispiel ist der Marderschaden. Ne? Wenn wir bei der Bundeswehr nach Marderschaden suchen, geht es in der Regel um einen kaputten Schützenpanzer. Im Zivilen geht es in der Regel darum, dass irgendein possierliches Tierchen das Auto zerlegt hat. Ne? Und so ist halt dieses Semantische extrem wichtig, dass ich im Semantischen, im Kontext begreife, worum geht es eigentlich und nicht einfach nur stumpf ein Wort suche.
Sie haben ja auch gesagt, dass das ja schon 2016 begonnen hat, dass man sich ja schon erstmal mit so künstlichen Intelligenzlösungen auseinandergesetzt hat. Welche Erfahrungen haben wir denn in der Bundeswehr bislang damit gemacht? Was funktioniert zum Beispiel bereits gut? Und wo stehen wir ja vielleicht immer noch ganz am Anfang?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Bilderkennung und Objektklassifizierung und so ganz gut funktioniert. Ne? Das waren damals die ersten Use Cases, die auch im Zivilen schon bevor ChatGPT kam, recht gut angenommen wurden. Wenn wir damals uns erinnern, von Microsoft gab es Cortana, da konnte man Bilder hochladen und dann hat Microsoft diese Bilder beschrieben. Bei IBM gab es damals Watson und dann gab es immer den Vergleich zwischen Cortana und Watson, wo man lustige Bilder hochladen kann oder wo man Bilder hochladen kann, die dann lustig interpretiert werden. Das sind Sachen, wo man sagt, okay, das ist mittlerweile ausgereift. Objektklassifikation sehen wir heute, wenn wir in die Ukraine gucken. Es funktioniert halt, ne? Panzer angelernt in einem Modell und die Drohne weiß, dass ein Panzer ist und fliegt halt im Endanflug auf diesen Panzer zu. Themen, die sind entwickelt, die werden immer noch besser, aber die werden eingesetzt, ja.
Gerade Ukraine zwingt uns ja auch irgendwo dazu, ein bisschen Gas zu geben, was die Entwicklung anbelangt.
Beim Thema Künstliche Intelligenz allgemein, ja.
Also kann man ja auch zusammenfassend sagen, dass es ja doch schon eine ganze Zeit lang geht, eben seit, wie ich vorher erwähnt habe, 2016. Gibt es denn irgendwie schon vielleicht belastbare Zahlen? Wie wird denn die KI überhaupt angenommen vom Anwender?
Ja, Also bei uns im Haus, selbst die KI-Speed wird sehr gut angenommen. Wir haben ja die KI grundsätzlich verfügbar für bis zu 3000 Leute. Das heißt, man muss sich bei uns nicht anmelden. Jeder, der einen Link hat, kann diese KI-Speed bei uns nutzen. Ich würde das Feedback so ein bisschen in drei Gruppen einteilen. Ne? Die erste Gruppe, die das total cool findet und aus dem privaten Bereich mit ChatGPT und Co. umgehen kann, denen gibt man dieses Tool an die Hand und sie setzen es einfach intuitiv ein und wissen, was damit zu tun ist und wie man damit umzugehen hat. Dann gibt es die zweite Gruppe, die man so ein bisschen an die Hand nehmen muss, die so ein Chatbot lokal so ein bisschen als Suchmaschine verstehen und versuchen, explizite Fachfragen, die man sonst einer Suchmaschine im Internet stellen würde, in einem KI-Modell zu stellen und sind dann so ein bisschen enttäuscht über die Antwort, die kommt und über die Aktualität.
Dadurch, können dass Sie das sagen, warum eine Enttäuschung? Also was ist da die Erwartung?
Weil man das einfach gewohnt ist, wenn ich Google oder eine andere Suchmaschine im Internet etwas frage, wie zum Beispiel, wie hat gestern Abend Bayern München gegen irgendeinen Verein gespielt, dann gibt einem die Suchmaschine in der Regel die richtige Antwort. Bei einem lokal betriebenen Large Language Model, was ja keinen Zugriff aufs Internet hat, mit einem Trainingsdatenstand, der ein Jahr alt ist, der weiß nicht, wie Bayern gespielt hat gestern Abend. Das funktioniert nicht. Und das ist aber nur ein Beispiel, wo es direkt offenbar wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt unser Offline-KI-Modell frage, wer ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wird das Modell antworten Olaf Scholz. Einfach weil die Trainingsdaten aus 24 sind und dort Olaf Scholz hat noch Bundeskanzler war. Ne? Das System weiß nicht, dass inzwischen gewählt wurde. Das sind so die Fälle, wo man die Nutzer so ein bisschen an die Hand nehmen muss, denen das erklären Gruppe? Muss. Die verstehen das dann. Und die dritte Gruppe ist halt die Gruppe, die sagt, na, KI ist nicht so meins, will ich mich nicht mit beschäftigen. Die unterteilen sich auch in Leute, die, ich sag mal, so ein bisschen aggressiv dagegen sind und offen sagen, geh mal weg mit dem
nennen wir es ruhig Mist.
Mist, geh mir weg mit dem Mist und lass mich damit in Ruhe, ich will mich damit nicht beschäftigen. Das ist eh bald vorbei, der KI-Hype. Und eine Gruppe ist aber, ja, habe ich keine Zeit für, beschäftige ich mich später mit. Die Leute sind immer noch ganz lieb, die das ehrlich sagen. Der schlimmste Nutzer, den sie haben können, ist einer, der keine Lust auf das System hat und Raucher ist, weil er in der Raucherecke jedem erzählen wird, wie blöd das System ist und ihn die anderen Nutzer versaut.
Ja. Wenn Sie da schon diese Zahlen haben, haben Sie denn schon Überlegungen, wie wir auch die Gruppe 3 dazu kriegen kann, sich dem Ganzen so ein bisschen anzunehmen? Schwierig. Weil ich denke mal, wir werden auch nicht drum herum kommen, dass wir alle irgendwann damit arbeiten müssen, in irgendeiner Art und Weise.
Ich sehe das eher als Angebot. Ne? Das ist wie so ein Tool, was sie Leuten an die Hand geben. Wir haben ja damals auch nicht alle gezwungen, mit PCs zu arbeiten, sondern wer weiter mit seiner Schreibmaschine arbeiten wollte, konnte halt weiter mit der Schreibmaschine arbeiten. Aber sie werden halt irgendwann ineffizient, ne? Oder werden als ineffizient wahrgenommen.
Ja gut, aber wer arbeitet heute noch mit einer Schreibmaschine?
Genau, aber also damals die Übergangsphase, ich kenne das noch aus meiner Zeit bei den Feldjägern, wo die Schreibkräfte noch recht lange vor Ort waren, dann hatte man halt eine Schreibkraft, die war halbtags da und hatte gehofft, dass den Tag dann endlich der Brief geschrieben wird und irgendwann hat man sich selbst hingesetzt und hat es dann geschrieben und das hörte mit dem Einsatz von Computern irgendwann dann ganz schnell auf, weil die Schreibkräfte dann auch super effizient wurden. Das hat nicht dazu geführt sofort, dass die Schreibkräfte abgeschafft wurden, aber es hat dafür gesorgt, dass die Schreibkräfte halt deutlich effizienter sind. Ich habe bei uns zum Thema Nutzung im Haus BMVG mal vom 23.06. rausgesucht, wie das mit den Anfragen waren und die Anfrage, also quasi vom Arbeitstag am 22.06., die letzte Anfrage war morgens um 1:22 Uhr und 4 Stunden später war die erste Anfrage. Das heißt, die KI hat genau 4 Stunden Ruhe gehabt, wo kein Nutzer eine Anfrage gestellt hat und ansonsten hat die 20 Stunden am Stück gearbeitet. Es ist auch mal interessant zu sehen, wie so ein System genutzt wird.
Aber dann kann man ja doch im Großen und Ganzen sagen, dass es ja relativ positiv angenommen wird. Es gibt vielleicht so die ein oder anderen Ängste, da reden wir dann später nochmal drüber. Aber ich würde jetzt eher die positiven Sachen hervornehmen wollen und Chancen und Mehrwert mal besprechen. Welchen konkreten Nutzen verspricht sich denn die Bundeswehr vom Einsatz von KI? Und welche Prozesse sind es denn, die dadurch einfacher, schneller und, wie Sie auch sagten, effizienter werden?
Genau, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wir sind in der Bundeswehr immer großartig, Prozesse zu elektrifizieren und nicht zu digitalisieren. Ne? Wir versuchen immer, Prozesse 1:1 in eine digitale Welt umzusetzen. Das führt häufig dazu, dass ineffiziente Prozesse dann einfach digitalisiert werden und damit aber nicht effizienter werden. Wir müssen halt schauen, dass wir die Umsetzung in die Digitalisierung nutzen und Prozesse auch mal auf den Prüfstand stellen, ob wirklich alle Prozessschritte, die drin sind, noch notwendig sind. Das heißt, ineffiziente Prozesse werden zwar durch KI schneller, aber definitiv nicht einfacher oder besser. Und ganz wichtig auch, nicht überall benötigt man KI. Ne? Wir hatten 2021 ein Vorhaben, was gemacht werden sollte. Da ging es darum, die Anerkennung von Trennungsgeldwohnungen oder die Anerkennung von Familienwohnsitzen mit KI zu machen, wo ich sage, das ist einfach regelbasiert. Unter 30 Kilometer wird anerkannt, über 30 Kilometer wird es nicht anerkannt. Genauso bei der Trennungsgeldzahlung. Da könnte man vielleicht regelbasiert sagen, unter 29 Kilometer nein, über 31 Kilometer ja. Und dazwischen wird halt von einem Menschen entschieden, weil es ein bisschen Ermessensspielraum gibt. Ne? Also man braucht nicht überall KI, um gewisse Dinge zu lösen.
Das ist sowieso gerade ein ganz guter Punkt, weil Sie gerade sagten, man braucht nicht immer KI. Es ist ja auch wichtig, dass der Mensch irgendwo noch im Mittelpunkt steht. Und viele zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen sich, was bedeutet die KI für meinen Arbeitsalltag? Und dann auch eben das, was ich vorhin kurz angeschnitten habe, werden sich die Berufsbilder, Berufsfelder verändern? Ist mein Job, so wie er jetzt von der Bundeswehr verlangt wird, ist der jetzt irgendwie in Gefahr?
Das kommt auf das Berufsbild heutzutage an. Ne? Wenn ich hauptsächlich damit beschäftigt bin, Dokumente zu übersetzen, dann wird das in Zukunft eine KI sicherlich schneller und effizienter machen können. Aber nichtsdestotrotz brauche ich den Übersetzer noch, weil der Output von der KI, der muss ja irgendwann geprüft werden. Und hier wird sich das Berufsbild wahrscheinlich ändern, dass ich die menschliche Expertise zum Beispiel bei den Übersetzern nutze, um den Output, den ich habe, zu prüfen oder zum Beispiel in die Lehre zu gehen. Weil auch in der Lehre ist es immer besser, wenn ich einen Menschen vorne stehen habe, als wenn ich alles mit KI mache. Und die Frage ist halt, ist das ein Job, der wirklich von der KI übernommen werden kann? Wenn ich an die ganzen BWLDZ mit den ganzen Hausmeistern und Co. denke, würde ich sagen, in Zukunft, der Einsatz der Hausmeister kann mit KI wahrscheinlich optimiert werden, aber keine KI der Welt wird eine Glühbirne wechseln können, es sei denn, es gibt irgendwann einen Roboter für dieses Thema. Und dann ist immer ganz wichtig, dass sich durch die Nutzung von KI ja durchaus Möglichkeiten ergeben, dass sich die Nutzer oder die Mitarbeitenden wieder für ihren eigentlichen Job bezahle. Ne? Bei uns in dem Fall im höheren Dienst ist es in der Regel die Bewertungskompetenz und die Beratungskompetenz der Leitung. Wenn ich aber 80% des Tages mit irgendwelchen, ich sag mal, Monkey Work zu tun habe, wo ich Dinge suche aus irgendwelchen Quellen, bis ich sie nachher habe, dann ist das wenig effizient. Wenn ich jetzt aber eine KI habe, die mir grundsätzlich die Quellenanalyse erspart und mir aus verschiedenen Quellen Sachen unter Nennung der Referenz zusammenträgt und einen ersten Entwurf bereitstellt, dann habe ich wieder mehr Zeit, um die eigentliche Bewertungs- und Analysekompetenz, die wir haben sollten, dann zu nutzen. Wichtig ist immer, ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man ein Dokument schreiben muss, man sitzt vor einem weißen Blatt Papier und weiß nicht, wie man anfangen soll. Dieser erste Schritt ist eigentlich das, wo diese Schreibblockade immer so hängt. Wenn ich aber mit einer künstlichen Intelligenz so einen 60-70% Entwurf zu Papier bringe und ich dem Mitarbeiter sage, guck mal, das ist der Entwurf, dann ist es meiner Meinung nach einfacher, dort einfach Sachen hinzuzuschreiben oder Sachen zu streichen, Sachen umzuformulieren, als wenn ich selber von Grund auf das Ganze schreiben muss.
Ja, aber dadurch werden ja auch bestimmte Kompetenzen künftig wichtiger. Ne? Man muss ja ein bisschen umdenken. Was wären denn dann so Kompetenzen, die sich wirklich jeder noch ein bisschen aneignen sollte? Und wie bereitet die Wehrverwaltung ihre Beschäftigten auf so eine Arbeit vor? Oder wie kann sie darauf vorbereiten? Ne? Also Lehrgänge ist natürlich das eine. Das andere wäre auch vielleicht direkt vor Ort an den Systemen, die man in jeder Dienststelle nutzt, vielleicht da auch noch mal so ein paar Tage, ja, auch Einführungsworkshops oder Ähnliches zu geben. Hat man sich darüber jetzt schon intensiver Gedanken gemacht oder ist das noch eher?
Es wird Online-Trainings geben, wo wir den Leuten dann am Tool bezogen beibringen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben zum Beispiel mit der BW Consulting zusammen gerade im Veränderungsmanagement Videos produziert, was ist KI allgemein, was wird es geben, Virtual Document Assistant, SearchGPT sind die ersten zwei Produkte, die kommen werden, wo General Vetter wahrscheinlich dann in den nächsten zwei oder drei Wochen bei einer großen Veranstaltung das erste Video dazu dann zeigen wird. Wir machen jetzt im BMVG alle 4 Wochen schon einen Online-Kurs, wo wir sagen, wir bieten das an, KI-Sprechstunde, zeigen ein paar Themen, was man mit der KI machen kann und die Leute können sich einwählen und können dann mitarbeiten und auf dem Nachmittag steht immer noch ein Ansprechpartner bereit für den Fall, dass die Leute das ausprobieren und laufen in eine Falle. Und wir hatten bei der letzten Veranstaltung knapp 300 Mitarbeiter, die sich eingewählt hatten und waren selber überrascht von dem Feedback, was wir dazu bekommen haben. Auf die Frage, was sich die Mitarbeiter selber aneignen können. Ich kann nur empfehlen, sich privat auch mit den freien, kostenlosen Diensten wie ChatGPT und Perplexity AI zu beschäftigen, um die mal als Beispiel zu nehmen, um mal zu gucken, wie muss ich wirklich prompten, wie muss ich einer KI das beibringen.
Erklären Sie mal für diejenigen, die es nicht wissen, was ist prompten?
Genau, prompten ist die Anweisung an die Maschine oder an die Suchmaschine, an die künstliche Intelligenz, genau zu sagen, was ich möchte. Man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen, wie man hat einen Praktikanten, der völlig neu in der Firma ist, der zwar super intelligent ist, aber gar nicht weiß, um was es hier konkret geht. Dem sage ich also, du bist Referent im Bundesministerium der Verteidigung oder du bist Referent in einer höheren Bundesbehörde. Du hast den Auftrag, den Staatssekretär für folgendes Thema vorzubereiten. Nimm bitte die drei Dokumente, die ich dir am Anhang gegeben habe und extrahiere daraus zum Thema künstliche Intelligenz einen Sprechzettel mit ein paar Bullets, sodass der Staatssekretär redefähig ist zu folgendem Thema. Setze dabei folgenden Schwerpunkt und dann ist das ein abgeschlossener Prompt und dann gucke ich, was die KI dann rausholt. Und wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, dann gehe ich entweder hin und passe den Prompt an oder ich schreibe zusätzlich noch, das habe ich anders gemeint und kann die KI dann dahin führen. Wichtig ist, keine Hemmungen haben und der KI das so sagen, als wenn man es einem Praktikanten oder einem anderen Menschen erklären würde. Also die künstliche Intelligenz ruhig vermenschlichen. Nicht so sehr, dass man überall vielen, vielen Dank und Bitte und Danke sagt, aber das eine oder andere Bitte und Danke hilft bei einer KI oder schade zumindest.
Na, es gibt ja doch die ein oder anderen, die im Hinblick auf die Terminator-Reihe sagen, ich bedanke mich bei meiner KI, damit sie sich später mal daran erinnert, dass ich immer nett zu ihr war, bevor sie mich eliminiert. Also von daher kann man verschiedene
Wer weiß, vielleicht bewährt sich dieses Verhalten in 10 Jahren, ja.
Aber im Endeffekt ist ja das richtige Prompten ja auch etwas, was uns ja mit Sicherheit auch im Alltag viel bringt. Weil was wir ja bei der Bundeswehr mögen, das ist ja im Endeffekt klare Anweisungen. Und das muss ich doch bei der KI dann auch machen. Umso klarer meine Anweisung, umso besser das Ergebnis.
Je genauer ich spezifiziert habe, was ich von der KI wissen möchte, desto besser ist es. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, stell mir das Ergebnis als Tabelle mit 3 Spalten dar, die Spaltenüberschriften sind wie folgt, dann wird die KI das machen. Ich kann der KI auch sagen, stell mir das Ergebnis in einer Tabelle dar, dann wird die KI sich selbst Spaltenüberschriften überlegen. Vielleicht hilft das auch. Ne? Also je genauer ich das auf den Punkt bringe, desto länger dauert der Prompt, aber desto besser ist das Ergebnis.
Aber so als Inputgeber ist ja das vielleicht mal gar nicht schlecht. Dann hat man ja schon mal so einen ersten Blick und kann dann sagen, naja, vielleicht wären doch 5 Spalten besser als 3 und macht ja die KI dann schneller und unterstützt. Also ich glaube, wenn man die ganze so ein bisschen als Unterstützung eher sieht als Ersatz, glaube ich, ist das noch eine ganz gute Herangehensweise.
Genau, die künstliche Intelligenz ist halt ein Tool, ist ein Werkzeug, was mir helfen kann. Ich muss es nicht einsetzen bei allen Dingen, aber ich kann es einsetzen. Und wenn ich weiß, wie ich es einsetzen soll, hilft mir das halt in dem Fall, meine Arbeit besser und effizienter zu machen.
Also Sie haben anfangs gesagt, die KI ist kein Allheilmittel. Und sie wird manchmal natürlich gerade auch in den Medien als Allheilmittel für alles Mögliche vorgestellt. Aber manche sagen auch, nee, stopp, ist ja eher doch eine Bedrohung. Ich habe ja vorher diesen Witz über die Terminator-Filme gemacht. Aber wo sehen Sie denn persönlich die größten Chancen dieser Technologie? Aber wo gibt es auch Grenzen, wo man jetzt sagt, okay, da jetzt mal lieber bitte nicht mehr?
Also wo ich Chancen sehe, ist in der Auswertung von großen Datenmengen. Wir sehen das ja bei SearchGPT. SearchGPT wird ja unsere neue Suchmaschine sein, wo wir verschiedene Datenquellen wie das zentrale Regelungsmanagementsystem, das Intranet der Bundeswehr und DocMW angeschlossen haben, wo man dann zu gewissen Projekten eine Frage stellen kann, wie gibt man einen Projektsteckbrief zu Projekt XY, sagt mir die Vorteile, die Nachteile und gibt mir die Herausforderungen und dann bekomme ich relativ schnell einen One-Pager, wo das zusammengeschrieben steht und ich kann hinterher die Quellen prüfen. Also Auswertung großer Datenquellen, große Datenmengen ist definitiv ein Thema, wo ich Vorteile sehe. Was schwierig ist, ist eine abschließende Erstellung von Listen. Wenn ich zum Beispiel Dokumente habe und sage der KI, gib mir bitte aus dem Dokument alle Punkte zu dem und dem Thema, dann werde ich sicherlich eine Auflistung bekommen zu verschiedenen Punkten zu diesem Thema. Ich kann mich aber nicht darauf verlassen, dass das eine abschließende Liste ist. Wir werden mit dem Prompt immer so 80-85% der Punkte in dem Dokument erfassen. Ganz vollständig wird die Liste aber nie sein. Aber das ist ähnlich wie ein Mensch. Ein Mensch, der unter Zeitdruck arbeitet, wird so ein Dokument, wenn er das auswertet, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht abschließend auswerten und wird den einen oder anderen Punkt vergessen. Und der letzte Punkt ist das Thema Verlässlichkeit. Ne? Wann immer ich einen Chatbot zu irgendwas frage und ich nur Weltwissen nutze, also das Wissen, was in dem neuronalen Netz gespeichert ist, dann ist halt immer die Frage, ist das, was gespeichert ist, gerade eine Halluzination, was rauskommt? Also im Sinne von Verlässlichkeit, kann ich das glauben oder muss ich das nochmal prüfen? Ich habe das bei uns als Beispiel immer gebracht, wenn man einen Fünftklässler nimmt am Anfang des Schuljahres im Fach Geschichte und ich bringe dem jede Menge Geschichtszahlen bei, dann sage ich, pass auf, du lernst alles auswendig. Das kann der auch richtig gut. Und Ende des Jahres frage ich genau das ab, was er auswendig gelernt hat. Das kann der alles super, das repliziert der, das steht alles da. Und wenn ich dann hingehe und sage in Frage 13, wende das bitte an und bring mir was zu dem und dem Thema, was er nicht explizit gelernt hat, dann wird er versuchen, ne, alles aufzuschreiben, was er irgendwo weiß, in der Hoffnung, dass er von der Lehrerin eine gute Note bekommt. Mhm. Das ist halt das Problem, Halluzination. Und im Vergleich dazu, unsere Unternehmenssuche, die wir haben in Zukunft, ist ein sogenanntes REG-System, nennt sich Retrieval Augmented Generation, wo quasi nur Inhalte aus Dokumenten genommen werden, die ich bereitgestellt habe. Und da könnte man quasi, um bei dem Beispiel zu bleiben, sagen, das ist der Fünftklässler am Anfang des Schuljahres, wird man ihm sagen, pass auf, du brauchst nicht lernen. Das Einzige, was du erstellen musst, ist ein großer Spickzettel. Und alle Informationen, die du bekommst, schreibst du auf deinen Spickzettel. Und Ende des Jahres, wenn die Arbeit geschrieben wird, ist der Deal, er kann den Spickzettel dafür nutzen und kann die Fragen alle beantworten. Der Deal ist aber, wenn er die Frage nicht beantworten kann mit dem, was auf dem Spickzettel steht, dass er einem sagt, weiß ich nicht, steht nicht in meinem Spickzettel. Und genau das haben wir mit der KI-Suche gebaut, dass das System sagt, zu dem Thema habe ich keine Dokumente gefunden, ich kann die Frage nicht beantworten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wegkommen von dieser Halluzination, die auch in der Presse immer als größtes Manko von der künstlichen Intelligenz dargestellt wird. Ne? Und das hat alles mit dem großen Thema Verlässlichkeit zu tun, dass die Mitarbeiter sich darauf verlassen können, dass wenn die KI eine Antwort gibt, dass die auch ziemlich sicher wahr ist.
Da kommen wir aber wieder zum Faktor Mensch. Am Schluss muss man ja dann doch nochmal überprüfen, vielleicht genau. Auch nochmal die Quellen, um dann auch zu sagen, hey, halt, stopp, das kann gar nicht sein. Was erzählst du hier für einen Quatsch?
Genau, und das ist das, was ich vorhin sagte mit Bewertungskompetenz. Wir müssen halt auch Leute haben, die das fachlich bewerten können. Eine KI bringt einem nichts, wenn ein Ergebnis rauskommt, was keiner bewerten kann. Ich muss immer den Fachmann haben, der drüber gucken kann und sagen kann, ja, das stimmt. Wir dürfen uns nicht angewöhnen, dass wir KI-Output ungeprüft in den Dienst gehen oder ins Haus geben und da Gefahr laufen, dass so ein KI-Output irgendwo falsch den Führungsprozess bestimmt.
Aber weil Sie gerade noch mal diesen Spickzettel als Beispiel gebracht haben, oft waren ja, also zumindest meiner Erfahrung nach, immer die Prüfungen die schwierigsten, wo man alles mitnehmen durfte. Weil man ja dann oft in der Zeit das nicht gefunden hat oder vielleicht dann auch so durcheinander gekommen ist, dass man gar nichts mehr richtig zuordnen konnte. Da ist ja die KI dann wieder positiver, weil dieser Fehler wird ihr ja, wenn sie alle Spickzettel hat, nicht passieren. Ist
genau,
das richtig?
Genau, das ist technisch recht einfach. Ich kann das dann in einer Live-Demonstration mal zeigen, wie das bei unserer Suche funktioniert. So eine Suche gegen den Suchindex dauert 4 bis 5 Sekunden und dann hat er die Informationen zusammen, die er braucht, um sie dann der KI zu übergeben zur Beantwortung des Modells. Also die KI ist da deutlich leistungsfähiger, als das ein einzelner Mensch könnte.
Also zusammenfassend, gerade jetzt in diesem Punkt, deutlich schneller, unterstützt mich in meinem Arbeiten und ich brauche auch keine Angst haben zu sagen, nee, KI stimmt nicht. So und so ist die richtige Antwort und die KI lernt dann auch anhand der Antwort.
Ja, das machen wir nicht. Wir werden in Zukunft aus Antworten, die Nutzer geben, nicht lernen, weil das einfach zur Folge hätte, dass wir ein Nachtraining mit Nutzerdaten machen müssen. Und dann sind wir ruckzuck in einem Bereich der KI-VO und Datenschutzgrundverordnung, wo wir quasi personenbezogene Daten nehmen. Weil sie können ja nicht ausschließen, dass jemand in dem Prompt personenbezogene Daten eingibt. Wenn wir die dann speichern würden zum Training, hätten wir diese personenbezogenen Daten in den Trainingsdaten drin. Und das ist für uns definitiv ausgeschlossen die nächsten Jahre.
Und wie möchten Sie es dann zumindest, bis man eine andere Lösung gefunden hat, einstweilen lösen, dass man jetzt sagt, okay, die Antwort ist nicht korrekt. Gibt es dann wie so, ja, so eine Art Support-System?
Ja, wenn die Antwort nicht korrekt ist, dann werden wir ja im System, also wissen wir, woher es kommt, weil ich jede Antwort mit den Referenzen überprüfen kann. Und dann muss ich in dem System, aus dem die Information kommt, die Information berichtigen, was in dem Fall ja dann zum Beispiel DocMBW wäre, wo aus irgendeiner Vorlage was Falsches gezogen wurde. Ja, da muss der Federführer für den Vorgang die Information im führenden System anpassen und dann wird in der Nacht danach automatisch neu indiziert und dann ist die neue Information im System.
Und derjenige, der es prüft, ist wieder ein Mensch?
Derjenige, der es prüft, ist wieder ein Mensch, genau.
Also haben wir ja hier auch nochmal vielleicht eine andere Verschiebung, aber Dienstposten sind jetzt per se nicht gefährdet.
Sehe ich derzeit nicht, nee.
Weil Sie es gerade auch angesprochen hatten, DSGVO, also nochmal Daten, Datenschutz und Sicherheit. Die KI benötigt ja Daten, um leistungsfähig zu sein. Und wie gelingt dann dieser Spagat zwischen Innovation auf der einen Seite, Datenschutz, Informationssicherheit, aber gerade jetzt auch Bundeswehr, auch der Geheimschutz auf der anderen Seite? Dadurch, wie möchten Sie es denn auch machen? Es ist ja auch alles von ja unterschiedlich eingestuft. Es darf ja auch nicht jeder auf alles zugreifen. Wie soll das gelöst werden?
Genau, bei der Anmeldung, wenn wir jetzt zum Beispiel SearchGPT nehmen, wird bei der Anmeldung in der Suche geprüft, wer ist angemeldet. Sie müssen sich also authentifizieren und das System weiß, als welcher Nutzer Sie in welchem System angemeldet sind. Und so wird bei der Suche geprüft, ob Sie auf welche Informationen Sie mindestens lesenden Zugriff haben. Das heißt, Sie bekommen auch bei einer KI-Antwort keine Informationen angezeigt, auf die Sie mit Ihren normalen Nutzerkennungen im System keinen Zugriff haben. Das heißt, die Antwort, die Sie stellen an das System, wird eine andere sein als die Antwort, die ich stelle. Es wird immer in dem Fokus sein, wo ich meine Dokumente habe. Um auf die zweite Frage zu kommen, wie wird das sein, Spagat, Innovation und Training von KI-Modellen, haben wir derzeit eine kleine Herausforderung in Europa. Ne? Durch die Datenschutzgrundverordnung haben wir das Problem, dass wir personenbezogene Daten nicht zum Training von KI-Modellen nutzen, einfach um zu verhindern, dass hinterher personenbezogene Daten auch in diesem Modell drin sind. Das Problem ist, Sie müssen, wenn Sie Daten in großen Mengen aus dem Internet abziehen, um Modelle zu trainieren, so wie amerikanische Anbieter das machen, dann händisch sicherstellen, dass keine personenbezogenen Daten drin sind. Das wird immer dazu führen, dass Sie einen relativ kleinen Trainingsdatenbestand haben. Das wird nicht dazu führen, dass Sie Daten, Trainingsdaten in der großen Menge zur Verfügung haben, wie das zum Beispiel OpenAI oder Anthropic haben. Das ist das eine Problem mit der Datenschutzgrundverordnung. Und dann gibt es die zweite Herausforderung mit der KIVO, wo gesagt wurde, dass wir automatisch im Bereich Hochrisiko-KI sind, wenn wir Rechenleistung über 10 hoch 25 Flops benutzt haben. Das heißt, wenn Sie eine gewisse Anzahl an Rechenleistung haben, eine gewisse Anzahl an Rechenleistung benutzt haben, um ein Modell zu trainieren, ist es automatisch eine Hochrisiko-KI. Das heißt, wir kommen irgendwann in einen Bereich, wo wir zwar große Modelle bereitstellen können, europäisch, das aber automatisch in dem Moment, wo es eine Hochrisiko-KI ist, dann auch die ganzen, ich sage jetzt mal, bürokratischen Hürden gemäß KIVO auslöst. Das heißt, Sie müssen sagen, was ist es, wofür ist es, welcher Zweck, diese ganzen Modelcards ausfüllen und so. Und die Herausforderung ist einfach, dass da, glaube ich, wenig Firmen in Europa oder wenig Startups in Europa in der Lage sind, das vernünftig zu machen. Das Training ist, glaube ich, das Einfache. Das ist der US-Ansatz. Erstmal trainieren und hinterher gucken wir, was sind denn für UR-Rechtsverstöße mit den Trainingsdaten gemacht worden. Der europäische Ansatz ist hier sicherlich vernünftiger, behindert aber auch so ein bisschen Innovation. Wir werden also nie große Modelle wie Anthropic und Co. mit der Gesetzeslage, die wir derzeit haben, hervorbringen können. Also nicht in absehbarer Zeit.
Das bringt mich dann auch noch auf den Begriff, ja, Cyberangriffe, Sicherheitslücken, Risiken. Wie kann man das verhindern?
Verhindern kann man es nie ganz. Man kann aber schauen, wenn das sogenannte Open-Weight-Modelle sind, also Modelle, die frei verfügbar sind, darauf hoffen, dass viele Menschen, die das System nutzen, das auch prüfen und das relativ schnell offenbar wird, dass ein System irgendwelche Schwachstellen hat, die dann ausgenutzt werden können. Vorteil ist, bei uns im Haus, dadurch, dass das Ganze gekapselt ist und ohne Verbindung zur Außenwelt funktioniert, funktionieren solche Angriffe, wie ich lade irgendwelche Informationen nach von draußen schon mal nicht. Aber sie sind natürlich nie davor gefeilt, dass nicht irgendeiner eine E-Mail schickt mit einem versteckten Prompt drin, der dann irgendwann in das KI-System reinkopiert wird und Dinge auslöst. Da muss man einfach von der Informationssicherheitsseite her schauen, wie man dem begegnet und entsprechend dann in den Informationssicherheitskonzepten und den ganzen Regularien zur Informationssicherheit dann das Thema KI auch aufnehmen und entsprechend begleiten.
Eben, wie wir ja auch aus der Informatik kennen, es gibt kein 100% sicheres System.
Richtig, genau. Und vielleicht haben wir in 5 Jahren noch irgendwann Möglichkeiten im Bereich der KI, wo wir heute noch nicht dran gedacht haben, was bereits heute in irgendwelchen KI-Systemen eingebaut ist. Niemand weiß es, ne?
Ja, aber durch diese, ja, nennen wir es mal Verkapselung, ist es ja an sich ja mal für unsere Zwecke in der Verwaltung oder auch bundeswehrintern jetzt mal die sicherste Möglichkeit, die wir gerade bieten.
Genau, grundsätzlich haben wir derzeit ein System gebaut, was nach heutigem Stand sicher ist, weil keine Daten nach außen abfließen können und die Mitarbeiter hier wirklich dienstliche Informationen verarbeiten können, ohne dass ein Datenabfluss nach draußen stattfindet. Weil was ist die Alternative? Mitarbeiter nutzen öffentliche künstliche Intelligenz, laden dort Daten hoch und wir wissen nicht, was mit diesen Daten passiert, die dort hochgeladen werden. Ja.
Das ist aber dann auch nochmal vielleicht auch so eine Schulungsgeschichte. Da werden ja auch nochmal alle darauf hingewiesen werden müssen, dass man eben gewisse Daten nicht in sein privates ChatGPT, Perplexity oder whatever, was es da alles gibt, eingibt, wie es viele ja heute machen. Die lassen sich schnell was schreiben auf dem Handy, was im Dienstrechner nicht geht. und benutzen das dann. Also das, da muss ja dann auch ein bisschen was passieren, dass genau, man auch...
Die Regularien sind heute schon eindeutig. Es ist verboten, dienstliche Informationen per Mail zu verschicken und auf privaten Endgeräten zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz wissen Sie, weiß ich, es wird wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle trotzdem gemacht werden. Ja. Deswegen ist es hier wichtig, möglichst schnell dienstliche künstliche Intelligenz bereitzustellen, damit wir hier den Leuten eine saubere Lösung bereitstellen und die Leute nicht auf solche Lösungen zurückgreifen müssen.
Ja, die Frage habe ich auch insbesondere aufgrund der Bundeswehruniversitäten gestellt, weil ich weiß jetzt gerade ad hoc nicht, wie es in Hamburg ist, aber ich weiß ganz sicher, in München ist es so, dass einem die Bezahlversion von ChatGPT zum Beispiel auch zur Verfügung gestellt wird. Also da werden die Mitarbeitenden auch ChatGPT ganz normal nutzen. Und da ist ja dann vielleicht doch die Gefahr, dass gegebenenfalls Informationen in diesen Fluss reinkommen, die da vielleicht gar nicht hingehören. Wobei man wieder trennen muss, natürlich Freiheit der Wissenschaft, aber wie können wir das als Bundeswehr zumindest versuchen, irgendwie ein bisschen besser in den Griff zu kriegen?
Wir müssen die Leute einfach im Rahmen der jährlichen Sicherheitsbelehrungen dafür sensibilisieren, was öffentlich eine öffentliche, offene und VSNFD-Informationen sind und auch sensibilisieren, dass offen eingestufte Informationen nicht öffentlich sind, dass auch offene Informationen nicht ins Internet gehören. Das ist eine Sensibilisierung des Einzelnen. Man kann es auch irgendwann technisch nicht mehr unterbinden. Man muss einfach irgendwann auf den Menschen setzen und darauf hoffen, dass die Regelungen befolgt werden.
Also dann braucht es ja für diese Sicherheitsbelehrungen vielleicht nochmal so ein kleines extra KI-Chapter dazu. Weil ich glaube, dass das bei vielen noch gar nicht so wirklich angekommen ist, dass das wirklich auch problematisch werden könnte.
Ich bin fast der Meinung, ich habe es in den ersten Belehrungen schon gelesen, das Thema Künstliche Intelligenz, aber nichtsdestotrotz war vorher das Thema Nutzung von Cloud-Diensten wie Google Mail oder Kalendern und so und Austauschlaufwerken ja vorher schon geklärt. Und das schließt sich ja dem quasi an, keine Informationen vom dienstlichen PC in das private oder ins öffentliche Internet hochzuladen.
Schön, dann haben wir nämlich diese Information auch nochmal wirklich hier einwandfrei Wort für Wort geklärt. Also private Handys weg, da gehört einfach sowas nicht rein. Handys, Medien, ist ja alles immer ganz, ganz, ganz schnell im Zugriff. Medien, Mythen und Realität, ja. Also in den Medien, da werden ja die Möglichkeiten von und Risiken von KI häufig, ja, oftmals sehr zugespitzt dargestellt. Und dann gibt's ja auch immer wieder Berichte über Simulationen, in der die KI angeblich zum Einsatz von Atomwaffen geraten hat, um einen Konflikt zu klären und dann eben auf dem Rücken der Menschheit diesen Konflikt beendet hat. Was können Sie uns dazu sagen? Wie viel ist denn da jetzt Hype? Wie viel ist denn da jetzt wirklich Realität passiert? Und warum hat die KI auch überhaupt so reagiert?
Ja, das ist oft ein klassisches Prinzip des Reinforcement Learnings. Ich versuche immer in der Simulation einer künstlichen Intelligenz etwas beizubringen. Und wie mache ich das? In der Regel lasse ich sie mehrere hunderttausend Durchläufe einfach frei exploiten, also herausfinden, was alles geht in dem System und belohne sie für richtige Aktionen und im schlimmsten Fall bestrafe sie für schlechte Aktionen. Aber in der Regel wird sie belohnt mit einer Funktion, einer mathematischen Belohnungsfunktion dafür, dass sie Dinge richtig tut. Und wenn diese mathematische Belohnungsfunktion an einigen Stellen ein wenig ausbaufähig ist, dann kann es sein, dass die Belohnung für das schnelle Beenden eines Konflikts sehr, sehr hoch ist und die KI lernt irgendwann, wenn ich eine Atomwaffe einsetze, dann ist der Konflikt relativ schnell beendet und ich kriege eine hohe Belohnung. Das ist für uns ethisch nicht akzeptabel, für die KI, aber dann in dem Fall eine Maximierung der mathematisch beschriebenen Belohnungsfunktion. Gab es in den USA von vor 2 oder 3 Jahren einen Aufschrei zu dem Thema, dass die KI quasi ihren Meister getötet hat, um den Auftrag schneller zu erfüllen. Das war einfach auch ein klassischer Fall von einer schlechten Belohnungsfunktion. Dort hat die künstliche Intelligenz einfach gelernt, dass wenn ich, also Ziel war, ein Ziel taktisch in der Simulation zu erreichen und man konnte zwischendurch der KI immer noch neue Aufträge geben. Und sie hat einfach immer gelernt, dass wenn ich einen Funkturm, also einen Verbindungstower, der in der Simulation vorhanden war, wenn sie den zerstört, dass sie relativ schnell ihr Ziel erreicht. Warum? Weil wenn der Funkturm zerstört ist, gibt es keine neuen Aufträge mehr. Und die KI hat irgendwann mit der Belohnungsfunktion gemerkt, ich muss relativ schnell diesen Funkturm zerstören, dann ändert sich mein Auftrag nicht mehr und dann komme ich relativ schnell zu dem letzten Ziel, was ich hatte. Und die Frage ist immer, wie interpretiere ich das Ergebnis? Ne?
Und da kommt ja dann wieder dieser Faktor Mensch zu tragen, der ja dann auch am Ende die letzten Entscheidungen treffen soll. Oder kann ich der KI das dann auch von Anfang an verbieten? Wie geht man mit sowas um?
Das kann man alles in solche Belohnungsfunktionen reinpacken, dass die KI sich gut oder schlecht verhält. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich grundsätzlich im Bereich der künstlichen Intelligenz einen menschenzentrierten Ansatz, gerade wenn es um solche Systeme zum Thema Entscheidungen geht, ne? Also wir haben immer den Human in the Loop. Der Mensch behält die Kontrolle. Die KI bereitet maximal Entscheidungen vor. Entscheiden tut schlussendlich dann der Mensch und nicht die KI. Das ist in der Verwaltung genauso. Wenn ich Entscheidungen in Zukunft mit künstlicher Intelligenz vorbereiten möchte, habe ich immer noch einen Sachbearbeiter, der dann das Ganze sachlich und rechnerisch richtig zeichnet und sagt, okay, gut, die Entscheidung ist so richtig, die nehmen wir so an. Also klassisches Vier-Augen-Prinzip, wo die künstliche Intelligenz dann eventuell ein paar zusätzliches Augen darstellen kann.
Ja, das ist auch immer dieser große Aufschrei, KI und Ethik, wie passt das zusammen? Es müssen ja auch, ja, sei es bei Bewerbungsgesprächen, bei Assessments, kann ja durch die KI durchaus unterstützt werden, aber manche Sachen sind halt auch nicht so klassisch geregelt, weil wir ja immer noch mit Menschen zu tun haben und da hat ja jeder Mensch auch seine andere Geschichte, gerade jetzt auch in so einem Assessment, wie gehe ich mit dem und mit dem um? Da ist es ja dann auch aus ethischen Gründen wichtig, so etwas eine KI nicht alleine entscheiden zu lassen. Bis zu welchem Grad wäre es denn okay? Also vorher vielleicht lassen wir es Schulnoten sein oder irgendwas, was vorher aussortiert wird. Ab wann ist es denn für Sie jetzt unabdingbar, dass man sagt, nee, halt, stopp, jetzt muss aber wirklich noch mal ein Mensch mit rein?
Also ich sehe in der Bewerberauswahl an sich, im klassischen Assessment Center sehe ich derzeit eigentlich gar keine KI. Man kann sicherlich einzelne Tests, wie man sie früher gemacht hat, Mathematiktests oder andere Tests durch KI optimieren. Aber ich von mir persönlich aus würde KI in dem Bereich nicht einsetzen, weil einfach Leute, die Erfahrung haben, die ein Gefühl haben, darüber entscheiden sollten, ob wir Leute einstellen oder nicht einstellen.
Das ist ja genau das, ein schönes Wort, was Sie gerade gesagt haben, ist Gefühl. Eine KI fühlt nicht. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollen. Und deshalb ist es auch gerade jetzt in unserem Berufsfeld, sei es militärisch oder zivil, ja auch wichtig, dass wir immer noch Menschen haben, die Entscheidungen treffen, die auf ihren Erfahrungen auch Entscheidungen treffen. Gerade wenn es, sei es Konflikte, sei es Einstellungen, sei es irgendwelche Verordnungen geht.
Aber vielleicht ist das ja auch ein Nachteil, wenn man Gefühle hat und ein Bauchgefühl hat und eine KI einfach auf Basis von Fakten entscheidet, ne? Also da müsste man im Einzelfall mal schauen, was ist besser? Jahrelange Erfahrung, Bauchgefühl oder einfach faktenbasierte Entscheidung durch eine künstliche Intelligenz, ohne dass man eine Voreingenommenheit hat?
Also was ich wüsste, ist, dass es auf jeden Fall schon Studien in Arbeit gibt, aber da haben wir noch keine Ergebnisse so richtig belastbare, weil die noch zu, ja, gibt es halt einfach noch nicht.
Ich habe da keine Erfahrung so weiter, aber interessant wäre es schon, ja.
Nee, da gibt es definitiv, also das habe ich schon mitbekommen, dass da auch geforscht wird in diesem Bereich, aber wie gesagt, die Zahlen sind einfach noch nicht so belastbar, weil wir die Erfahrungen ja noch gar nicht haben und ja, ich denke mal, es ist schon eine gewisse Sache, da muss beides miteinander mitspielen. Man kann sich durchaus auch einen Tipp geben lassen, aber irgendwie Bauchgefühl ist doch, also ist meine persönliche Meinung, Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Ich meine, gut, kann man auch mal revidieren, ne, wenn man dann feststellt, das hat man ja auch oft so im normalen Leben, dass man jemanden kennenlernt, den findet man super unsympathisch und ein halbes Jahr später ist mit dem verheiratet oder sowas. Also es kann ja alles, ist ja durchaus alles möglich.
Wollen wir hoffen, dass das mit KI besser wird.
Aber nicht so wie in so komischen Filmen, wo man dann nur noch anhand KI-Daten, na, vielleicht wäre das was für Tinder oder für Hinge oder wie sie alle heißen, vielleicht können die davon noch ein bisschen mehr lernen. Lernen von anderen. Gehen wir mal zu den privaten Unternehmen. Die setzen ja künstliche Intelligenz sehr intensiv ein und dann stellt sich ja immer so die Frage, ob es Entwicklungen aus der Wirtschaft gibt, von denen die Bundeswehr und die Wehrverwaltung lernen können, weil so der allgemeine Tenor ist, zumindest das Gefühl, das ich habe, ist eher, wir hängen sehr hinterher und wir hätten schon viel eher anfangen sollen. Und ja, ihr Bundeswehr mit eurer Verwaltung, ihr verwaltet euch sowieso tot und bis ihr seid einfach schon mal wieder zu spät dran. Was können Sie uns dazu sagen?
Das ist sicherlich ein Vorwurf, der, wenn man das oberflächlich betrachtet, so richtig ist, weil wir halt mit unserem Planungsprozess sowieso immer 3 Jahre hinterherrennen. Also wenn wir sagen, wir brauchen jetzt künstliche Intelligenz und bringen das im Planungsprozess ein, bis das dann durch das ganze System durch ist, sind halt 3 Jahre um. Dann beginnt die Umsetzung und so. Deswegen, aber beim Thema künstliche Intelligenz haben wir ja relativ schnell erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist. Und deswegen sind wir jetzt an der Stelle auch schon so weit, wie wir sind, weil damals nachdem OpenAI GPT 3.5 rausgebracht hat, haben wir relativ schnell erkannt, dass wir so einen Service, also einen zentralen Service für generative künstliche Intelligenz brauchen, haben den eingebracht und die BWI ist beauftragt, jetzt nach der Behandlung hoffentlich im Parlament dann ab 1.10. das komplett für alle umzusetzen. Wir haben letztes Jahr mit der Umsetzung mit der BW zusammen über einen anderen Vertrag schon begonnen. Aber um darauf zurückzukommen, dass Sie sagen, die zivile Wirtschaft ist hier schneller als wir. Die zivile Wirtschaft war schneller, aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, von den Wissensmanagement-Tagen letztes Jahr, wo ich in Stuttgart zum Thema ChatGPT vorgetragen habe, dass hinterher CEOs zu mir gekommen sind an den Stand und gesagt haben, ihr seid so viel weiter als wir. Warum? Wo kommt das her? Die zivile Wirtschaft hat gesagt, okay, wir brauchen REC-Systeme, haben einen großen Datenspeicher genommen, alle möglichen Daten, die sie hatten, dort reingekippt und haben die Leute mit KI auf diesen Speicher Fragen stellen lassen. Und jeder konnte alles aus diesen Dokumenten rausziehen. Und sie wissen gar nicht, wenn sie eine große Anzahl an Dokumenten haben, was sie da an Informationen rausziehen können. Und ich habe unser System vorgestellt, Verschlusssachen anweisungskonform, need to know, need to share, dass wir sagen, bei der Suche wird geprüft, ob der Nutzer das Dokument überhaupt sehen darf und wir binden Systeme an. Und das hat der Industrie gefallen, hat gesagt, man hat auch gemerkt, dass es vielleicht besser ist, wenn nicht jeder in der Firma alles sehen kann. Und das war für mich schon ein Lob, dass hinterher die zivile Wirtschaft sagt, wir sind bei der Bundeswehr weiter. Wir sind zwar wieder später dran, aber wir machen es wieder gründlicher als alle anderen. Und das ist eigentlich schon ein ganz gutes Lob. Ich bin gespannt, wie lange wir diesen Vorsprung halten können.
Ja, die sind ja auch nicht vor Industriespionage oder Ähnlichem gefeit. Also insofern.
Das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen, dass Sie im Unternehmen nicht wissen, wer konkret für Sie arbeitet. Und deswegen ist es schon wichtig, im Sinne von Zero Trust den Leuten erstmal grundsätzlich nicht zu vertrauen und Informationen freizugeben, nur für Leute, denen Sie vertrauen, die überprüft sind. Und dann dementsprechend auch die KI nur darauf zu berechtigen, was die Leute so sehen dürfen.
Ja, Sie haben ja auch gerade gesagt, ja, wir haben jetzt ein bisschen aufgeholt. Jetzt sind wir so auf Augenhöhe, wenn nicht sogar in manchen Sachen besser. Wo sind wir denn, wenn wir so weitermachen wie bisher in der Bundeswehr, in der Bundeswehrverwaltung in, sagen wir mal, 5 Jahren? Wo sollten wir denn da stehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die sehr tricky ist, weil man könnte mich ja in 5 Jahren in den Aussagen, die ich heute getätigt habe, messen. Aber ich sage jetzt mal...
Als große Wunschvorstellung, also wenn Sie sich wirklich jetzt mal ohne... wirklich Sie darauf festzunageln, wenn Sie sich so wünschen könnten und es würde alles reibungslos in Beschaffung, in allen möglichen, auch im Aufwuchs der KI-Abteilung im BMVG vorangehen, wie Sie sich's wünschen, wo wären wir dann in naher Zukunft?
Also grundsätzlich erstmal Automatisierung des Posteingangs. Das heißt, wenn eine neue E-Mail reinkommt, dann wird die ausgewertet, es wird automatisch geguckt, wer ist dafür zuständig, haben wir in der Vergangenheit dazu schon Vorgänge gehabt, die mir automatisch mit dazugepackt werden als Links, damit ich nicht in meinem eigenen Wissen gucken muss, haben wir dazu schon einen Vorgang gehabt oder erst suchen muss, sondern dass die KI quasi in einem Ablauf sagt, okay, in der Vergangenheit hatten wir schon was, gibt es schon Lösungen für und damit können wir quasi die eigentliche Bearbeitungszeit für den Bearbeiter verlängern. Wenn wir jetzt im Bereich Dienstreiseanträge gehen, ich weiß nicht, wie viele Dienstreiseanträge automatisch durchgehen, ne? Und wir haben immer noch die Herausforderung, dass wir massig Ebenen dazwischen haben, jetzt bei uns im BMVG nicht, aber in der Truppe, wo dann teilweise Chef des Stabes einen Dienstreiseantrag genehmigen muss, wo ich sage, wenn der Referatsleiter sagt, dieser Dienstreiseantrag ist genehmigt, dann ist das Thema durch, weil der Referatsleiter muss mit der Abwesenheit des Mitarbeitenden klarkommen. Im Planungsamt hat man das damals ganz gut umgesetzt. Das Programm nannte sich Power to the Edge, das bei Urlaubsanträgen der Referatsleiter abschließend entschieden hat, der Referent bekommt Urlaub oder bekommt keinen Urlaub. Und genauso könnte man das in Zukunft auch machen. Das hat wenig mit KI zu tun, aber es gibt auch durchaus Bereiche, wo man KI dafür ausnutzen kann, um zum Beispiel in Anträgen gewisse Sachverhalte zu erfassen und dann entsprechend einen Entscheidungsvorschlag für den Entscheider hier zu formulieren. Und zum Thema, was würde ich mir noch wünschen, wie zum Beispiel für den Termin heute, bereitet man sich ja doch vor, eine agentische KI, die in den Terminkalender reinguckt und sagt, okay, heute wird ein Podcast aufgenommen zu dem und dem Thema, ich habe dir schon mal was vorbereitet, hier sind die Unterlagen, da kam übrigens eine Mail mit den Fragen rein und das ist übrigens der aktuelle Sachstand dazu, sodass man das nicht von Hand machen müsste. Also quasi so ein bisschen proaktives Handeln der KI. Gibt es heute schon am Markt mit Lösungen von Microsoft wie Copilot und so, die da integriert werden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja bei uns gucken, dass das, wenn wir das in der Wehrverwaltung implementieren, ja auch sicher und nachhaltig ist. Ne? Also wir können nicht einfach irgendein KI-System bei uns drauf loslassen, das wild Dinge im Kalender tut. Da können wir uns dann schon, wenn das schief geht, nachhaltig mit lähmen.
Ja, solange wir bei den Temperaturen, die wir heute haben, irgendwie alle Termine im Biergarten haben, glaube ich, ist das vielleicht das am wenigsten Schlimmste, was da vielleicht passieren könnte. Wenn Sie jetzt noch zum Abschluss noch eine Frage, wenn Sie für die Wehrverwaltung eine einzige KI-Anwendung generieren oder sich wünschen könnten, wenn wir schon beim Wünschen sind, die sofort ab morgen einsatzbereit wäre. Wäre das für eine und warum?
Genau, also ich würde gern das, was wir eh schon geplant haben, SearchGPT als zentrale Unternehmenssuche sofort für alle bereitstellen mit Anschluss aller Datenquellen, die wir haben, weil das für mich einfach der größte Mehrwert ist, wenn die Leute nicht mehr in verschiedenen Datenquellen wie E-Mail, SharePoint, Groupware oder ZDMS suchen müssen, sondern eine zentrale Unternehmenssuche haben, wo auch OBKs und PBKs angebunden sind und man sich das quasi spart, das Wissen verteilt über verschiedene Datenquellen zusammenzutragen. Es gibt den klassischen Spruch, E-Mail is where knowledge goes to die. Dafür gibt es eine Lösung und die heißt SearchGPT. Herausforderungen wie Grafikkarten und andere Dinge lasse ich jetzt mal außen vor, aber das wäre mein Wunsch, der, glaube ich, allen Mitarbeitenden und Mitarbeitern in der Werbeverwaltung helfen würde.
Und ich würde mir jetzt von Ihnen zum Schluss noch wünschen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was möchten Sie denen gerne mitgeben, was jetzt auch die Offenheit für KI anbelangt, was vielleicht auch ein bisschen verantwortungsbewussten Umgang damit anbelangt, so als schönen Abschluss, was können Sie uns da empfehlen?
Ich glaube, ein Großteil der Zuhörer wartet sehnsüchtig drauf, dass wir so eine KI-Lösung bereitstellen und wird intuitiv damit umgehen können. Und allen anderen kann ich nur sagen, nehmt Schulungsangebote wahr, nutzt jetzt schon die Möglichkeit, die OpenAI und Co. mit öffentlich verfügbaren und kostenlosen Lösungen gibt und hört auf, Angst davor zu haben, versucht zu prompten, lasst euch von Leuten, die mit KI umgehen, zeigen, wie das funktioniert und verliert die Scheu vor der künstlichen Intelligenz. Das System beißt nicht, das ist wie damals das Internet. Man kann sicherlich ein paar Sachen falsch machen, aber es wird nichts zu Schäden kommen, wenn man sich jetzt mit ein bisschen KI mal auseinandersetzt und das macht einen selbst nicht dümmer.
Veränderungen werden definitiv kommen, auch bei uns in der Wehrverwaltung. Und die Frage ist daher nicht, ob wir KI einsetzen, sondern wie wir dies verantwortungsvoll, sicher und im Sinne der Menschen, unserer Mitarbeitenden gestalten. Herzlichen Dank für das wundervolle Gespräch und die spannenden Einblicke. Dankeschön. Jetzt gebe ich zurück an Bernd. Was hast jetzt du hier mitnehmen können?
Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Oberstleutnant Brennstuhl. Melanie, vielen Dank für die Fragen und die Einblicke. Ich selber kann einfach nur sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie groß dieses Thema ist und was dieses Thema alles umspannt. Dieses Thema sich auch über die Entwicklung der Wehrverwaltung hin zu der Verteidigungs- oder Kriegsverwaltung, wie wir es immer nennen wollen, ja eigentlich quasi obendrauf packt. Das gehört alles miteinander zusammen. Und das sind ja tiefgreifende Veränderungen, die wir so in der Form in den letzten 20 Jahren ja gar nicht gehabt haben. Wobei, und das habe ich zumindest in anderen Podcasts gehört, auch Frank Thelen hat es mal gesagt, jetzt vor kurzem, es wird nie wieder ein Jahr geben wie dieses Jahr, wo wir so kurze, langsame Veränderungen haben. Und ich glaube, das sagt alles, was jetzt auf uns zukommen wird. Die Veränderungen werden tiefgreifend sein, sie werden schneller ablaufen. Und diese Dynamik ist, glaube ich, von uns noch gar nicht so richtig erfasst, von jedem Einzelnen von uns. Und ich finde es spannend. Ich hoffe, dass die Zuhörer hier einiges mitnehmen konnten. Und ich wünsche einen guten Heimweg und vielen Dank nochmal für diese Teilnahme. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Wir schauen mal. Danke.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal, Frau Haschberger, Herr Brennstuhl, dass Sie da waren, sich die Zeit genommen haben. Danke an Bernd vor allem, dass du hier die beiden zusammengebracht hast. Danke für das Gespräch und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.